Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
IWF oder Christian Lindner? Welche Prognosen treffen für die deutsche Wirtschaft ein? Kerninflation, Allgemeinteuerungsrate? Reden wir über eine etablierte Inflation in Europa? Und die USA? Wann kommt der nächste Zinsschritt und wie viele kommen danach? Und zu guter Letzt China. Divergenz zwischen Export und Import. Was sind die Folgen? Ja, Uli, lass uns wieder mit Deutschland anfangen. Da gibt es ja momentan so ein bisschen unterschiedlichere Prognosen, was das BIP-Wachstum für 2023 angeht. Letzte Woche hat der IWF verkündet, dass sie von einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,1% ausgehen. Christian Lindner hat direkt dagegen gehalten und sagt, na, wir sehen das eigentlich ein bisschen anders. Wir sehen einen leichten Aufschwung, wir sehen ein leichtes Mini-Wachstum für 2023. Wie blickst du auf das BIP-Wachstum für 2023?
Ja, ich würde mich im Grundsatz Herrn Lindner und auch den meisten Forschungsinstituten anschließen. Auch wir haben eine leicht positive Prognose für das Gesamtjahr. Zuletzt waren auch einige Indikatoren, wie beispielsweise der Maschinenbau oder die industrielle Produktion in Deutschland, leicht besser. Also insofern darf man, glaube ich, eine gewisse Hoffnung haben, nachdem wir den Winter ja gut überstanden haben und auch die Öffnung Chinas in Zukunft helfen sollte. Allerdings, und das gebe ich gerne zu, haben wir eine gewisse Dichotomie im Moment. Dem verarbeitenden Gewerbe geht es insgesamt nicht so gut, wenn man auf die Stimmungsindikatoren guckt. Die Services hingegen laufen recht ordentlich. Jetzt ist Deutschland eben immer noch ein Land, was sehr stark von industrieller Produktion geprägt ist. Und von daher wird das Wachstum schon sehr schwach ausfallen. Wir haben auch strukturelle Probleme im Land, die wir sicherlich angehen müssen. Also unterm Strich würde ich sagen, ein kleines Plus könnte herauskommen, aber wir sollten uns für die nächsten Jahre sehr viel stärker mit den strukturellen Problemen beschäftigen.
Historisches Wochenende in Deutschland gewesen. Atomstrom wurde abgestellt. Was hat das denn für weitere Implikationen auf Deutschland?
Ja, zuerst mal natürlich überschaubare, also die letzten drei Atomkraftwerke müssen jetzt ersetzt werden durch anderen Strom, den wir entweder aus anderen Quellen im Land produzieren, Kohle ganz vorne im Moment, oder eben importieren. Da sprechen wir vor allen Dingen auch von französischem Atomstrom. Also Deutschland selbst hat natürlich das Problem, dass wir zuerst mal aussteigen, bevor wir einsteigen. Wir haben viel zu langsam die erneuerbaren Energien ausgebaut und haben jetzt ein Thema hier. Wir haben das ja auch im letzten Jahr mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und den Lieferungen aus Russland für Gas und Öl festgestellt. Also insofern passiert wahrscheinlich zunächst mal nicht viel, aber wir sollten schon uns sehr genau überlegen, wie wir denn in Zukunft unsere Energiesicherheit herstellen wollen. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir komplett autark werden, wovon ja manche träumen, sondern wir werden auch in Zukunft Primärenergie in Form von Ammoniak oder Wasserstoff oder ähnlichen Dingen nach Deutschland importieren müssen.
Ja, Uli, kein Podcast in den letzten Monaten für dich, in dem es nicht irgendwie um Inflation auch geht. Wenn wir uns die Eurozone angucken, wir sehen eine fallende, leicht fallende allgemeine Teuerungsrate. Auf der anderen Seite eine leicht steigende Kerninflation. Jetzt hat der französische Chef der Zentralbank gesagt, er sieht das Risiko einer etablierten Inflation. Was sind denn da die Handlungsmöglichkeiten der EZB dagegen zu steuern?
Also die Zentralbanken haben sich in so eine Art Trilemma hinein manövriert, könnte man fast sagen. Sie haben einen Zielkonflikt zwischen Inflation, Konjunktur und Finanzstabilität. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass die Finanzierungskonditionen sich doch deutlich verschlechtert haben, die der Europäischen Zentralbank, aber auch anderen Notenbanken ein Stück weit die Arbeit abnehmen. Also insofern gibt es da eine gewisse Entwarnung auf der Inflationsseite, weil die gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch diese schlechteren Finanzierungskonditionen gedrückt wird. Aber du hast ja angesprochen, die Headline-Inflation ist davon insbesondere betroffen. Die Kernrate der Inflation ist nach wie vor ja, sehr nachhaltig hoch. Wir sehen eben im Grunde genommen Zweitrundeneffekt, ist eben nicht mehr die Energie und die Nahrung, die die Inflation so weit treibt, sondern es sind jetzt andere Bereiche, die mit Lohn bzw. Preissteigerungen einhergehen. Und insofern wird die Europäische Zentralbank aller Voraussicht nach auch ihre Zinsen weiter anheben. Wir erwarten 3,75. Der Markt preist das auch in etwa ein. Das Risiko liegt meiner Ansicht nach eher an der oberen Seite, also dass man, je nachdem wie nachhaltig die Inflation doch auf zu hohem Niveau bleibt und vor allen Dingen eben die Kernrate der Inflation, dass man sogar noch mehr wird tun müssen.
Du hast gesagt, Zinsanpassung der EZB, Erwartung 3,75. Auf der anderen Seite, wir haben gerade über Deutschland kurz gesprochen, der IWF, und hast du ja auch gesagt, du siehst auch schon noch ein bisschen Wachstum im BIP drin. Der IWF hat sich natürlich auch die Eurozone angeguckt und sieht da auch letztlich nur ein minimales Wachstum für die gesamte Eurozone für 2023. Selbst wenn wir das etwas höher setzen würden, ist immer noch relativ gering. Wie groß ist denn das Risiko, dass ein beherzter Zinsschritt der EZB das Mini-Wachstum noch zerstören könnte?
Ja, natürlich. Also das ist ja gerade das Ziel, nicht wahr? Das Ziel der Geldpolitik ist, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach unten zu treiben. Nun muss man immer dazu sagen, dass die Geldpolitik mit einem gewissen Zeitverzug erst wirkt. Also insofern halte ich es schon für wahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank weiter den Zins anhebt, aber dann auch zuerst mal pausieren wird. Wahrscheinlich werden wir ja gleich noch über die Vereinigten Staaten reden. Da sind wir ja schon ein halbes Jahr weiter und nähern uns wahrscheinlich dem Zeitpunkt, wo möglicherweise dann pausiert werden wird. Aber wir kommen schon im Wachstum deutlich runter von 2022 auf 2023. Und natürlich ist mit weiteren Zinssteigerungen und auch mit dem vorhin schon zitierten Finanzierungskonditionen, die ja schlechter geworden sind, das Risiko einer einer Rezession sicherlich gestiegen. Allerdings nochmal, die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute, die meisten Volkswirte etc. sind nicht so negativ wie der Internationale Währungsfonds, sondern sehen trotz der prognostizierten Zinsanstiege hier weiterhin ein Wachstum für Deutschland und auch die Eurozone.
Ich mag das ja, Uli, wenn du die nächsten Fragen, die ich mir überlegt habe, schon vorwegnimmst. Du hast das Thema USA angesprochen, du hast das Thema angesprochen, dass wir da vielleicht schneller vor einer oder kürzer vor einer Zinsanhebungspause stehen, wenn wir uns die Euro-Dollar angucken. Seit März diesen Jahres von ungefähr 1,05 auf 1,10 schwächer geworden. Das heißt, wann gehst du davon aus, wann die Zinspause eintreten wird in den USA?
Ja, der Markt preist im Moment einen Schritt von 25 Basispunkten am 3. Mai ein für die USA. Das würde ich auch nach Äußerungen der amerikanischen Notenbanker im Moment für sehr wahrscheinlich halten. Der Markt hält einen weiteren Zinsschritt im Juni sogar für möglich. Der war zwischendurch mal ausgepreist worden. Im Juni kommen dann auch wieder die sogenannten Dot-Plots und die Prognosen der amerikanischen Notenbank bzw. der Teilnehmer am geldpolitischen Rat, die also sagen, wo sie denn Wachstum und Inflation und damit dann auch Zinsen erwarten werden. Von daher wird der Juni sicherlich nochmal ein sehr spannender Termin werden, auch mit dem Blick nach vorne. Der Markt preist allerdings dann auch wieder Zinssenkungen ein für die Vereinigten Staaten und das glaube ich eher nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Notenbank im Mai ohnehin diesen Zinsschritt nochmal macht von 25 Basispunkten. Dann werden wir sehen, ob ein weiterer kommt. Ich halte das für möglich, aber nicht zwingend. Aber ich, wie gesagt, glaube auch nicht, dass es dann Zinssenkungen gibt, sondern dass wir dann zuerst mal auf diesem Niveau verharren werden und die amerikanische Notenbank sich angucken wird, wie auch dort die schlechteren Finanzierungskonditionen in Zusammenhang mit den Zinsanhebungen wirken. Auch in den Vereinigten Staaten ist sicherlich das Risiko einer Rezession gestiegen. Das haben beispielsweise auch die Chefs der großen amerikanischen Banken, die ja Ende letzter Woche ihre Zahlen vorgelegt haben, nochmal erwähnt. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund glaube ich, dass die amerikanische Notenbank zuerst mal pausieren wird. Auf Euro-Dollar wirkt all das natürlich auch entsprechend, wenn Amerika so langsam den Zinshöhepunkt dieses Zyklus erreicht hat, die Europäische Zentralbank aber noch nachzieht, dann wird der Dollar wahrscheinlich eher etwas schwächer werden. Das hilft natürlich dann zuerst mal der amerikanischen Volkswirtschaft wieder, den Unternehmen, vor allem den exportstarken Technologiewerten auch. Von daher würden wir erwarten, dass der Dollarkurs doch eher nach vorne hin etwas zur Schwäche neigen könnte.
Ja, du hast gerade über die Exportwirtschaft in den USA kurz gesprochen. Lass uns noch einmal Richtung China gucken. War eigentlich relativ erstaunlich. Letzte Woche wurden die Exportzahlen in China veröffentlicht, basierend auf Zolldaten. Und da hat man einen Anstieg der Ausfuhre um 14,8, fast 15% gegenüber dem Vorjahresmonatsvergleich festgestellt, wohingegen die Importe gegenüber Vorjahresmonat um 1,4% geschrumpft sind. Jetzt möchte ja die chinesische Regierung doch relativ stark, dass der Export noch weiter wächst, natürlich auch um Einnahmen zu generieren. Ist das jetzt sozusagen so ein bisschen ein vorgenommener Effekt, weil sich die Lieferketten etwas beruhigt haben, die Problematik? Oder glaubst du, dass wir mit diesen hohen Exportwachstumszahlen momentan in China weiter rechnen müssten?
Nein, ich glaube schon, dass diese Exportzahlen doch extraordinär hoch waren und sicherlich auch Nachholeffekte zeigen. Die größten Steigerungen im Export gab es Richtung ASEAN-Länder, plus 35% aufs Jahr gesehen, und bei Automobilen, hier waren es sogar 128%. Nochmal, diese Zahlen werden sich übers gesamte Jahr nicht in der Weise durchhalten lassen. Die Welt insgesamt profitiert natürlich, und wir sprachen es ja vorhin auch in Deutschland an, dann insbesondere von China, wenn China auch wieder stärker importiert, da die Regierung aber grundsätzlich vorhat, von einem Produktion- und Export getriebenen Land in ein Konsum- und eher importierendes Land sich zu entwickeln, glaube ich, dass diese Ergebnisse eben nur vorübergehend wären. Wir sehen insgesamt in China, was die Mobilitätsdaten angeht, Flüge angeht, die Ölnachfrage angeht, deutliche Steigerungen. Auch die Kreditvergabe ist doch ganz erheblich angesprungen im ersten Quartal. Die Inflation ist nach wie vor auf unbedenklichem Niveau mit unter 1%. Also vor diesem Hintergrund glaube ich schon, dass China in diesem Jahr ein sehr ordentliches Wachstum hinlegen wird, und nicht nur über die Exportraten, sondern eben auch über den Binnenmarkt.
Ja, lass uns zu guter Letzt auch einmal Richtung Rohstoffe gucken, bitte. Wenn man sich anguckt, die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Wochen, da konnte doch Gold wieder zulegen, insbesondere als sicherer Hafen. So ist die Vermutung, wenn jetzt die Zinserhöhung der FED zum Ende kommen sollten, würde das wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen den Goldpreis noch ein bisschen positiv beeinflusst. Und jetzt die Frage, wie schätzt du die weitere Entwicklung beim Thema Gold ein?
Ja, hier muss ich zuerst mal ein bisschen ausholen, um dann sozusagen die Prognose herleiten zu können. Denn wir haben verschiedene Faktoren, wie ja überall, aber eben auch speziell beim Goldpreis. Die Unsicherheit treibt den Goldpreis, auch die Zentralbank-Nachfrage treibt den Goldpreis. Der US-Dollar spielt hier immer eine wichtige Rolle. Wenn der schwächer wird, dann steigt der Preis üblicherweise. Und es kommt natürlich auf den Zinszyklus an, also die berühmten Opportunitätskosten. Hier erwarten wir, dass der Markt eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, zu viel Optimismus in Anführungsstrichen einpreist bei der amerikanischen Notenbank mit Zinssenkungen im kommenden Jahr. Sollte das geschehen, würde sicherlich der Dollar nochmal schwächer werden, weil ja dann sozusagen der Zinsabstand zu Europa nochmal relativiert werden wird. Also das glauben wir nicht. Da ist ein gewisses Risiko möglicherweise drin, dass das den Dollar treiben könnte. Ich glaube aber, unterm Strich wird der Effekt nicht so stark sein, sondern möglicherweise kriegen wir eben vor allen Dingen auf oder mit Blick auf die Europäische Zentralbank einen doch etwas schwächeren Dollar, wie ich das vorhin ausgeführt habe. Und vor dem Hintergrund ist wahrscheinlich ein Goldpreis über 2000 Dollar pro Unze dann gerechtfertigt. Die Prognose steht fürs vierte Quartal irgendwo zwischen 2050 und 2100 im Goldpreis. Also von hier aus immer noch ein positiver Wert, aber das meiste sollten wir auch im Gold hinter uns gelassen haben, was den Anstieg des Preises angeht.
Ja, Uli, vielen Dank. Beruhigt ja doch so ein bisschen, dass du den leicht negativen Touch der IWF-Prognose für Deutschland nicht ganz so teilst. Wir sind in Europa in der Kerninflation am Steigen. Das ist natürlich weiter zu beobachten. Spannend, wie du es gerade gesagt hast, der Dollar jetzt, der sich vielleicht noch so ein bisschen abschwächen würde für viele unserer Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, von großem Interesse. Und vor allem auch, wie sich die Divergenz zwischen Import und Export weiterhin in China entwickelt. Vielen lieben Dank für heute und alles Gute.
Sehr gern, danke, tschüss.